Radio 1. Unterhaltungskünstler.
Der Schauspieler Christian Berkel wurde in Berlin geboren und hat in seiner Jugend teilweise in Frankreich gelebt. Neben seiner erfolgreichen internationalen Schauspielkarriere ist er inzwischen auch als Romanautor erfolgreich. Seine fiktionalisierte deutsch-jüdische Familiengeschichte in seinem Debütroman Der Apfelbaum ist ein Bestseller. Anlass unseres Gespräches allerdings ist die inzwischen 100. Episode des Serienerfolges Der Kriminalist im ZDF, in der Christian Berkel seit mehr als 13 Jahren einen LKA-Ermittler mit Namen Bruno Schumann spielt. Auf jeden Fall. Herzlich willkommen bei Radio 1. Ich freue mich total.
Ich mich auch. Hallo.
Ach, schön, dass das geklappt hat. Wir könnten vielleicht kurz was vorwegschicken. Wir wollten ursprünglich vor der Ausstrahlung der 100. Folge sprechen, haben den Termin kurzfristig verändert. Inzwischen ist die Episode gezeigt worden und Anlass war ein so trauriger wie aber wichtiger. Ich habe das total verstanden. Es gab diesen Anschlag auf die Synagoge in Halle und dazu warst du eingeladen beim Herrn Lanz zum
Richtig.
Sprechen
ja, ja.
Und das haben wir natürlich respektiert
das
und richtig
ganz
gut gefunden.
Das kam ganz spontan.
Ja.
Also das kam an diesem, war an Donnerstagmorgen und da kam, ich glaube am Donnerstag sollte ich bei euch sein,
genau.
Wenn es richtig ist und ja.
Alles gut, haben wir natürlich mehr als verstanden, aber jetzt müssen wir ja so nachträglich drüber sprechen, wie erlebst du denn die 100. Episode deiner eigenen Erfolgsserie dann? Vermutlich sitzt du nicht mehr mit schweißnassen Händen vorm Fernseher, oder?
Nee. Ja, ich gucke mir das übrigens ganz oft in der Mediathek an, ehrlich gesagt. Manchmal eben auch schon vorab. Manchmal kriege ich auch die Filme geschickt, aber das liegt dann meistens so weit zurück, da habe ich dann entweder reingeguckt oder es ganz geguckt. Aber so kurz davor gucke ich es mir gerne nochmal an.
Es ist sowieso, ich finde das so absolut irre, wie weit im Voraus man als Schauspieler so arbeitet, beziehungsweise wie verzögert man dann die Interviews zu irgendeiner Arbeit, die man vor anderthalb Jahren gemacht hat oder so mal gibt. Fällt dir das schwer, dich darauf zu konzentrieren, wenn es ein neuer Film ist?
Also wenn es ein neuer ist, dann muss man sich das tatsächlich nochmal ganz kurz in der Regel angucken, weil man hat dann einfach nicht die Geschichte vergessen, aber man ist nicht so drin, dass man wirklich Fragen gut beantworten kann.
Ja, ganz schön schwierig. Das unterschätzt man, glaube ich, immer gerne, vielleicht so als Fan oder Zuschauer. Da liegt wirklich lange Zeit dazwischen. Und dann ist auch immer noch die Frage, ne? Das, was man selber so gedreht hat, kann sich im Schnitt ja auch immer noch, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das kann immer noch sehr anders aussehen, als man das selber dann sich so vorgestellt hat. Es ist ja leider offiziell, die Serie wird mit Ende der nächsten Staffel nach insgesamt 109 Folgen eingestellt und das basiert auf einer Entscheidung von dir. Warum hast du dich dafür entschieden?
Naja, also erstens mal, wir haben es ja tatsächlich, du hast eingangs gesagt, über 13 Jahre, das ist richtig, also wir haben genau 14 Jahre gedreht. Das ist ja schon eine verdammt lange Zeit, wenn man mir das damals gesagt hätte, machst du das jetzt, was weiß ich, die nächsten 5 Jahre, hätte ich schon gesagt, glaube ich eher nicht. Ich hätte gar nicht groß drüber nachgedacht, weil ich gedacht hätte, naja, also das muss man erst mal gucken, ob die Leute das so lange sehen wollen. Also ich hatte mich innerlich schon mal rein vertraglich auf 3 Jahre eingestellt. Das war ein Jahr mit einer Option für weitere 2 und über andere Dinge habe ich nicht nachgedacht. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, so, also da gibt's aber noch viel, was man besser machen kann, wo man weiterkommen kann. Dann hatten wir wirklich eine ganz tolle Produktion, also tolle Leute. Wir hatten tolle, wirklich tolle Regisseure, hauptsächlich Leute, die im Kinobereich oder 90-Minuten-Bereich gearbeitet haben. Es war eine tolle Produzentin, die Claudia Schneider. Es kamen wunderbare Schauspieler. Die Bücher waren weitgehend, also es gab mal Durchhänger auch, aber viele waren wirklich sehr gut, sehr sorgfältig gearbeitet. Insofern hat es einen Riesenspaß gemacht. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, so, also will ich jetzt zu denen zählen, die das machen, bis man mich so da in die Kiste schubst? Oder will ich das eine bestimmte Zeit machen in meinem Leben und dann vielleicht zieht die Karawane irgendwann weiter und ich bin mehr der zweite Typ. Das ist einfach, man kann es doch so gut gucken in der Politik, wie die Leute, und gibt's in unserem Beruf ja auch, einfach an ihren Sesseln kleben. Und das bin ich vom Typ her nicht. Also ich finde, das war schon wahnsinnig lang. Und dann kam das mit dem Erfolg des Romans dazu. Und ja, nicht nur wegen des Erfolges, sondern weil es mir sehr viel bedeutet hat, diese Arbeit und ich das fortsetzen möchte und aber auch gleichzeitig gerne andere Sachen spielen möchte. So ergab sich das.
Stimmt, man ist unglaublich viel Zeit schon dann schon mal fest gebucht. Eigentlich ein Traum für einen Schauspieler. Ich kann aber total verstehen, dass du nach 14 Jahren gesagt hast, nee, ich brauche auch mal andere Rollen, andere schauspielerische Herausforderungen. Wie kam es dazu, dieses Buch zu schreiben? Hat das schon ganz lange in dir gearbeitet oder hast du dich einfach hingesetzt und gesagt, ich versuche das mal, vielleicht läuft das ganz gut?
Nee, das hat tatsächlich lange in mir gearbeitet, weil es ja wirklich so eine Art Identitätsgeschichte war. Und ich habe dann festgestellt, dass das ganz viele Leute in meiner Generation sehr stark betrifft, dass sie so mit diesen blinden Flecken aufgewachsen sind, egal auf welcher Seite, Täter- oder Opferseite, sie geboren sind. Also in jüdischen Familien ist das nicht anders. Auch die haben in der Regel mit ihren Kindern überhaupt nicht gesprochen. Und wenn ich dann mit anderen gesprochen habe oder ihnen was erzählt habe, habe ich gemerkt, dass die auch diese blinden Flecken hatten und dass man so das Gefühl hat, wir alle sind davon mindestens ebenso stark geprägt, also von dem, was wir nicht wissen, was nicht erzählt worden ist, wie von den Dingen, die wir wissen. Und ich glaube, das betrifft nicht nur diese Zeit, sondern das betrifft Familien ganz allgemein. In allen Familien gibt es Tabubereiche, Geschichten, über die keiner gerne reden möchte. Und Kinder spüren das wahnsinnig genau. Da ist irgendetwas und ich weiß nicht, was es ist. Und von diesem Nichtwissen, aus dem entsteht so viel, eben auch nicht nur Gutes, dass es lohnt, es sich damit auseinanderzusetzen.
Ab wann ist dir klar geworden, dass du eben nicht rein biografisch arbeiten willst in dem Buch, sondern dass du die Geschichte fiktionalisierst?
Das war eigentlich von Anfang an so. Ich wollte sie am Anfang ja komplett fiktionalisieren. Ich wollte sie im Grunde genommen auch ganz geradlinig erzählen, also zum Beginn des 20. Jahrhunderts am Monte Verita anfangen und dann ganz chronologisch mich nach vorne arbeiten und machte das so und merkte, es gefiel mir nicht wirklich, irgendetwas fehlte. Und dann, als ich dann einmal wirklich ein Riesenpacken, also 200 Seiten ungefähr, in den Mülleimer geschmissen habe, was sehr schmerzhaft war, weil ich dachte, nee, es muss anders sein, dachte ich so, jetzt nochmal ganz ruhig nachdenken, was willst du eigentlich genau? Und dann habe ich mir gesagt, na, eins will ich nicht, ich möchte nicht die 500.000. Holocaust-Geschichte erzählen in irgendeiner Variante, weil die Leute das ja aus einem bestimmten Grund auch nicht mehr hören können, weil der Duktus immer der gleiche ist und dann gehen die Ohren zu anstatt auf. Und dann dachte ich ja, was kannst du denn hinzufügen? Und dann war es eigentlich ganz logisch. Natürlich, was macht es mit uns? Was macht es mit meiner Generation oder mit späteren Generationen? Was bedeutet es für die, die es nicht unmittelbar erlebt haben? Denn die Zeitzeugen sterben ja aus, sind fast alle schon gestorben. Und dann passierte eigentlich das, was ich ursprünglich überhaupt nicht wollte, dass ich damit reinkam. Und gleichzeitig fing ich eben zu der Zeit an, also man hatte mich dann auch öfter aus Recherchegründen mit meiner Mutter getroffen und dann wollte ich das systematisch machen und kam hin und merkte, dass sie ins Vergessen abrutschte, um nicht zu sagen, eine beginnende Demenz und dass ihre Erinnerung überhaupt nicht mehr zuverlässig war. Und das war aber gleichzeitig was enorm Spannendes, weil die Menschen, wenn es nicht total ist, also so, dass sie gar nichts mehr wissen, niemanden mehr erkennen und so war es nicht bei ihr, dann können sie vieles erzählen, aber sie bringen alles Mögliche durcheinander. Und das hat aber, wenn man denjenigen sehr gut kennt, dann merkt man, dass in dieser Art, wie er seine Erinnerung durcheinander würfelt, ein tiefer liegendes System steckt, was viel mit seiner Persönlichkeit zu tun hat. Und daraus kann man dann wieder lesen und das ist ganz spannend, was das Gehirn da eben macht.
Ja, das ist glaube ich direkt am Anfang des Buches, erklärst du das schon so ein bisschen, wie dir das aufgefallen ist und wieso die Strukturen dahinter sind. Wo schreibst du?
Das kann auch manchmal was sehr Komisches haben. Also es ist tragisch auf der einen Seite, aber es hat auch viel Humor.
Wo schreibst du denn überhaupt? Also gibt es so einen festen Raum oder einen Schreibtisch, wo du das machst und feste Zeiten oder wartest du, bis sich die Muse küsst?
Das ist, glaube ich, immer ganz riskant, weil dann kommt die plötzlich nicht oder will einen nicht küssen. Nee, wahrscheinlich wie die meisten Menschen, die schreiben, habe ich feste Zeiten. Ich habe auch einen festen Raum, also ist bei mir das Arbeitszimmer. Weil das hat so etwas, dann kommt man rein in den Raum und man weiß, jetzt geht's los. Und es ist eigentlich immer, geht immer morgens los.
So ganz früh?
Nö, nicht ganz früh. Also ich fange in der Regel um 9 an, manchmal auch um 10.
Okay.
Ja.
Man sagt, die erste Platte für Musiker, beziehungsweise das erste Buch für Schriftsteller, wären im Vergleich so einfach, weil man so lange diese Geschichten mit sich rumträgt. Würdest du sagen, der Nachfolger ist oder wird einfach, schwer oder komplett anders von der Erstellung als das Debütwerk?
Also ich bin ja jetzt gerade mittendrin, habe also schon vor einiger Zeit angefangen und fürchte, ja, das ist so. Also es gibt von Wenders, gibt es diesen wunderbaren Satz, im Paradies ist man nur einmal, nämlich wenn man, also als Regisseur, wenn man seinen ersten Film macht. Ich glaube, das gilt mehr oder weniger für alles. Das hat was mit der, einerseits vielleicht, dass man die Sache schon lange mit sich herumgetragen hat, obwohl das bei Schauspielern ja nicht unbedingt stimmt. Aber es hat was mit der Naivität zu tun. Es hat auch was mit dem Nichtwissen zu tun. Man ist noch so offen. Man weiß gar nicht, ob das funktioniert. Man sagt sich auch, na gut, also wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir es halt. Also in dem Fall bei mir war das so, dass ich gesagt habe, wenn ich das nicht hinkriege, dann lasse ich das. Ich werde nicht was rausgeben, was ich schlecht finde. Dann ist das immer so ein zweischneidiges Schwert mit dem Erfolg. In dem Moment, wo der so da ist wie jetzt, ist natürlich auch gleichzeitig eine Erwartungshaltung da, mit der muss man zurechtkommen. Nun bin ich zwar als Schriftsteller ein Anfänger, aber in diesem ganzen Beruf bin ich ja nun doch schon ziemlich lange und kenne diese Phänomene. Also das hat mich jetzt nicht überrascht, damit habe ich gerechnet. Und ich bin auch gewöhnt, das auszuhalten, wenn der Wind mal etwas schärfer weht.
Ich denke, es ist auch schon offiziell verkündet und bekannt, dass das, woran du arbeitest, eine Fortsetzung der Familiengeschichte wird. Und zwar in die 60er Jahre rein. Ne?
Richtig.
Okay, und wird noch fiktionaler.
Boah, hier ist ja richtig gut recherchiert, verdammt nochmal.
Ja, was denkst du? Wir sind ja bei Radio 1. Da ist auch eine gewisse Erwartungshaltung zu verzeichnen, kann ich dir mal sagen. Mit so Pillepalle-Fragen lass mich unsere Hörer hier auch nicht von der Couch, du. Wenn du das mal fertig erzählt hast, egal wie viele Teile das werden, bis die Familiengeschichte, so wie du dir das vorstellst, erzählt ist, wirst du dann auf jeden Fall weiter schreiben und zwar über andere Themen oder weißt du das noch nicht?
Also genau kann ich es natürlich nicht wissen, aber ich denke ja.
Mhm. Das finde ich schon mal einen schönen Ausblick. Und ansonsten habt ihr, glaube ich, auch noch den Plan, das als Miniserie zu verfilmen. Ja. Wie weit ist das schon gediehen?
Also demnächst sitzen wir mit einem Autor, einem ganz wunderbaren Autor zusammen. Ich darf jetzt noch nicht sagen, wer das ist, aber Aha. Es ist ein ganz toller Autor, mit dem ich auch in anderen Konstellationen schon gearbeitet habe und der große Lust hat darauf. Ich fand das von Anfang an wichtig, dass es jemand anders macht, weil ich auch manchmal gefragt worden bin, warum machst du es denn nicht selber? Ja, weil ich es eben als Roman geschrieben habe und weil ich denke, dass Film und auch Drehbücher eine ganz andere Form sind. Mhm. Und es muss jemand kommen, der sich von der Form, die ich gewählt habe, inspirieren lässt, aber gleichzeitig auch ein Stück weit löst.
Wir lassen uns einfach überraschen, wo die Reise da so hingeht. Bis es soweit ist, kann man dich ja auf jeden Fall, du merkst, ich schlage jetzt gerade so einen Bogen zum Anfang, noch ein bisschen Der Kriminalist genießen. Da gibt's ja noch eine Staffel, die schon abgedreht ist und im nächsten Jahr gezeigt wird. Und dann ist aber klar, mit Folge 109 ist dann irgendwie Sense. Ja. Du wolltest unbedingt, dass dieser Kriminalist keinen typischen Serientod stirbt. Das finde ich unglaublich gut. Aber warum war dir das so wichtig?
Also wir haben kurz drüber gesprochen, nicht, als ich den Ausstieg verkündet habe. Und dann habe ich gleich gesagt, also es sei denn, es kommt jemand vorbei und hat eine ganz tolle Idee, von der wir alle völlig geflasht sind, dann...
Die das Fernsehen nochmal revolutioniert.
Ja, oder jedenfalls wirklich überzeugend ist, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Aber nur so als Pflichtveranstaltung, dass man dann sagt, ja, und dann wird er irgendwie erschossen oder er wird versetzt. Also ich meine, es gibt ja nicht 150 Möglichkeiten und die meisten sind eben nicht umwerfend originell. Gleichzeitig wissen sowieso alle, es ist die letzte Folge. Also ich will ja auch nicht die Zuschauer, die einem in vielen Jahren die Treue gehalten haben, für doof verkaufen. Sondern warum kann man nicht sagen, eine Sache geht schön zu Ende. Also das war ja auch das Ziel, dass ich sage, ich möchte ja nicht, dass die Leute irgendwann ankommen und sagen, ja, jetzt hört er auf. Hätte er mal vor 3-4 Jahren machen sollen, da war es noch richtig gut.
Ich fand diese Erklärung von dir nur so gut, dass ich dachte, wir können die auf jeden Fall auch nochmal mit unseren Hörern und Hörerinnen teilen. Ich weiß gar nicht, ob es gestern oder vorgestern war, eine kleine Doku gesehen über Lino Ventura. Und der hat die letzten Jahre seines Lebens immer darauf gewartet, dass einer um die Kurve kommt und ihm nochmal so einen Abenteuerfilm anbietet, wo ich gedacht habe, ach Mensch, der hat wahrscheinlich darauf gewartet, dass sie ihm Fluch der Karibik oder Indiana Jones anbieten und dann hat es nicht hingehauen. Gibt's für dich noch so eine absolute Traumrolle, auf die du schon Jahre wartest, wo du denkst, das muss doch nochmal drin sein in meiner Schauspielerkarriere? Offensichtlich
ja, also
nicht.
Ich bin ja, doch. Es ist ja bei Filmen ist das ja immer ein bisschen schwierig. Bei Theater ist es leichter, da kann man sagen, es gibt das Stück.
Du kannst dir das Genre aussuchen, ob eine Theaterrolle oder
also
ein Film.
Also bleiben wir ruhig beim Film. Was mich wirklich fasziniert, was ich sehr gerne mache, was ich vor allen Dingen auch sehr, sehr gerne gucke, sind Komödien. Und es ist ein Genre, in dem ich bisher mich relativ wenig getummelt habe. Und die zwei für mich absoluten Giganten sind eben Buster Keaton oder auch Jacques Tati. Also das heißt, diese Art von Witz, wenn da jemand um die Ecke käme mit einer tollen Geschichte, ich würde mich sofort.
Das würde ich aber auch total spannend finden, weil du in beiden Fällen so einen Humor aus einer völlig anderen Zeit so rüberholen müsstest.
Ja. Und das sind ja alles sehr physisch erzählte Geschichten. Ich meine, wenn man sich die Stunts von Buster Keaton anguckt.
Unglaublich.
Und zwar in der Totalen gezeigt meistens.
Wir vergessen
nicht
Tom Cruise und was der für
ohne
Stunts
Schnitt
macht. Buster Keaton
also, ja,
ist Chef.
Viel heftiger. Und das Ganze immer, Tati im Übrigen ja auch, mit einem, er hieß ja nicht umsonst Stoneface, also mit einem sehr ernsten Gesicht. Nicht so nach dem Motto, hallo, jetzt komm ich und ich bin komisch. Das finde ich immer ein bisschen anstrengend. Also wenn mir vorher schon gesagt wird, dass ich lachen soll, bevor es komisch wird.
Gut, ich drücke die Daumen und werde Ausschau halten, was da an Komödien mit dir zukünftig noch um die Ecke kommt. Bis
okay.
Das soweit ist, haben wir ja erstmal den Bestseller Der Apfelbaum. Der ist vor ein bisschen mehr als einem Jahr erschienen im Ullstein Verlag und kostet sie gebunden 22 Euro. Obwohl ich glaube, das Ding hat sich ja schon so gut verkauft, dass wir ihn alle bei uns im Programm schon im Schrank stehen haben. Das
genau,
gibt
ihn auch als
Taschenbuch
jetzt, ja.
Genau, gibt es als E-Book sowie vom Autor höchst selbst gelesen als Hörbuch. Und die Fortsetzung sowie Verfilmung, wie wir erfahren haben, sind in Arbeit. Bleiben Sie einfach ein wenig geduldig. Bis dahin haben wir ja auch noch die ZDF-Erfolgsserie Der Kriminalist mit Christian Berkel als LKA-Ermittler und die läuft ja immerhin noch bis zum Ende der nächsten Staffel, also 109 Folgen lang und das endet dann irgendwann im nächsten Jahr und Sie können das schauen, das wissen Sie auch, freitags 2015 im ZDF. Ich glaube, wir haben eine Menge erfahren. Schön, dass du Zeit und Lust hattest, bei uns vorbeizukommen.
War ganz toll, danke.
Das Fest war ganz meinerseits, kann ich mal sagen. Ich freue mich wie Bolle und spiele Ihnen ein bisschen Musik und sage lieben Dank, Christian Berkel.
Lieben Dank, Silke, super.